Ja, prima, dann bist du ja gestärkt und ausgeruht für das Thema, was wir ja schon angerissen hatten, was ich in mehreren Beiträgen schon aufgegriffen habe. Wann kommt der Aufstand der Kreativen in der Netzökonomie? Ich habe das mal so ein bisschen aufgerissen und dann kamen ja noch Hinweise von Klaus Janowitz zum Thema Prekariat, zum Thema, was wir eigentlich schon seit langer Zeit diskutieren, über Outsourcing, über Billiglohntruppen, die reingeholt werden in Supermärkte etc. Das ist ja kein neues Phänomen, aber mit den Möglichkeiten der Vernetzung steigen natürlich auch sag mal, die Motivationen der gestrigen Unternehmer. Sag mal so, dass die ganzen Ressourcen der Entwickler und der kreativen Szene zu nutzen, aber eben schlecht zu bezahlen oder vielleicht sogar in so einen ruinösen Lohnwettbewerb zu treiben. Sag mal, die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze geht runter. Das Heer der Solopreneure, der Freelancer steigt. Wie siehst du, sag mal, allgemein die volkswirtschaftliche Entwicklung?
Also ich denke schon, dass wir genau auf diesem Weg sind. Ich glaube, das hat auch eine lange Tradition. Ich habe nochmal versucht, gerade nachzulesen, wo es war, aber Marx hat das schon gesagt. Also er hat gesagt, okay, es gibt auf der einen Seite eben die Arbeiter, die organisiert sind und auf der anderen Seite das, was wir heute Freiberufler nennen können. Und denen stand er dann auch sehr, sehr kritisch gegenüber, weil sie eben nicht organisiert waren und so weiter und so fort. Und natürlich so eine neue Technologie, da kommt schnell das zustande, was Wilhelm Steinmüller hat das in den 80er Jahren mal Sozialverschmutzung genannt.
Okay.
Ja, also das heißt sozusagen, dass das eben über neue Möglichkeiten natürlich etablierte Strukturen, etablierte Vereinbarungen, Institutionen natürlich möglicherweise erodieren. Ja, und dann eben wieder was Neues geschaffen werden muss. Und ich glaube, wir sind jetzt eben an der Stelle, wo wir sagen, okay, wir sind vielleicht da, wo Bismarck mal war, als er seine Sozialgesetzgebung eingeführt hat.
Ja. Ja, ich meine, wir haben ja dann auch so einen Tipping Point schon erreicht, denn die Hochzeit der Gewerkschaften war meines Erachtens so in den 70ern, Anfang der 80er Jahre. Dann kam so ein bisschen dann kam immer mehr der Thatcherismus und die Reaganomics auf, die ja dann auch auf die sozialdemokratischen Parteien in Europa dann durchschlug, dann auch in den 90er Jahren, Gerhard Schröder, Tony Blair etc. Es gab ja eine Zeit in den 70ern vor allen Dingen, wo, sag mal, die Arbeitnehmer richtig stark organisiert waren, wo richtig gut organisiert waren, wo sie, sag mal, in der Mitbestimmung Durchbrüche erreicht haben, in der Durchsetzung der 35-Stunden-Woche etc. Aber ich glaube, diese Zeit ist vorbei.
Ja, das glaube ich auch. Aber zum Teil hat es das auch selber überlebt. Also das heißt, solche Organisationen sind natürlich oft nur mit großen Mühen zu reformieren. Und wenn ich da tradierte Strukturen habe, ja, und immer noch das mit einem tradierten Arbeiterbild umgehe. Ich erinnere mich da an die Demonstrationen auf den Ruhrbrücken. Dann ist das natürlich auch problematisch. Also ich glaube, das ist beides. Zum Teil hat es sich selber überlebt, weil es nicht reformiert worden ist. Und eben auf der anderen Seite haben wir einfach neue Rahmenbedingungen durch Technologie, durch Globalisierung natürlich. Das heißt, jeder von uns steht im Wettbewerb mit irgendjemand, der irgendwo auf der Welt ist, ja, sei es in China oder in Südamerika oder wo auch immer. Und ja, wenn man natürlich das Angebot vielleicht größer ist als die Nachfrage, dann entsteht natürlich ein Preisdruck, ja, und das sehen wir auch im Moment. Und ich glaube eben auch, dass die Unternehmen da deutlich besser organisiert sind als eben die Gewerkschaften, die das nicht auf dem Radar haben und eben die Freiberufler, die eigentlich der Organisationsgrad bei Freiberuflern geht gegen null. Ja. Schlimmstenfalls ist noch eine Agentur dazwischen, ja, der sie organisiert und die sich eben
Absolut.
nicht selbst organisieren. Ja.
Ja. Meine, ich habe ja noch das Glück jetzt, dass ich eben auch seit langer Zeit Mitglied beim Deutschen Journalistenverband bin. Das ist ja auch dann eine Gewerkschaftsvertretung, dass natürlich auch da die ganzen freischaffenden Journalisten auch gut vertreten werden und dass man natürlich dann zumindest dann auch Rechtsschutz genießt und dann auch juristischen Beistand bekommt etc. Aber das ist ja für das Heer der Freiberufler leider nicht so, ne?
Das denke ich auch, ja.
Ja.
Und ich meine, du weißt ja selber, als wenn du als Freiberufler startest, die Rahmenbedingungen sind denkbar schlecht. Du bezahlst den Höchstsatz, Krankenversicherung, Rentenversicherung ist ein echtes Problem, weil zumindest am Anfang wirst du noch nicht viel verdienen und du hast einfach auch einen Kostenapparat, der sehr schnell eben entsteht. Und du hast andere Probleme, ja. Als Freiberufler arbeitest du rund um die Uhr, ja. Manchmal mal erst 130 Stunden. Die sind da realistisch.
Ich habe das jetzt nochmal in meinem Beitrag angeschnitten. Auch bei dieser Netzökonomie-Debatte oder das, was sag mal an so auch Management-Trendwellen in den letzten Jahrzehnten so durch die Medien geisterte und was dann immer wieder auch in Managementbüchern gepredigt wurde, also irgendwo blinkt's und klingt's immer noch, habe ich jetzt meinen Facebook, den habe ich ja zu, weiß jetzt nicht, warum es immer noch bling macht, dass es natürlich schon von so Vertretern wie Malone so Sachen, das Ende der Konzerne, man würde die großen Organisationen aufspalten, dann gab es diese Diskussion um Profit Center, dann gab es die große Outsourcing-Welle und jetzt sind wir auch in einer Situation, wo eigentlich die Möglichkeiten, also das, was sagen wir vor 10, 20, 30 Jahren schon andiskutiert wurde in diesen Management-Modewellen, dass das jetzt eigentlich viel perfekter umgesetzt werden kann.
Ja. Also das sehen wir natürlich an vielen Stellen und ich meine, das ist natürlich, ich vergleiche das immer mit so einer Steckerleiste. Also ein Unternehmen ist heute eine Steckerleiste, da werden eben unterschiedliche Dinge angedockt und wenn man sie nicht braucht, kann ich sie wieder wegnehmen. Ja. Und ich habe das vor Jahren, 90er Jahren mal in einem Artikel das atmende Unternehmen auch genannt. Und es ist, die Unternehmen müssen natürlich flexibel am Markt reagieren. Und natürlich ist es für ein Unternehmen ein Riesenproblem, wenn ich Kündigungsschutz habe, wenn ich Mitarbeiter habe, die relativ teuer sind im internationalen Niveau. Das ist ein Problem. Das will ich auch gar nicht wegdiskutieren. Mhm. Und dann ist es natürlich die Frage, muss man immer den leichtesten Weg gehen? Ja, und der leichteste Weg ist natürlich, die Kosten darüber zu senken, dass ich eben keine Fixkosten habe, dass ich eben mit Freiberuflern arbeite, dass ich eben eine bestimmte Marktmacht auf die Freiberufler ausübe, sprich auf Druck auf die Tagessätze ausübe. Und dann gibt es natürlich so Free-Rider-Verhalten wie lange Zahlungsziele und solche Dinge, die dann auch noch dazukommen. Ja.
Genau.
Also es ist schon eine relativ komplexe Gemengelage und da gibt es auch keine einfachen Antworten.
Nee, das ist auch klar. Also mal auch, wenn wir jetzt mal über den Aufstand der Kreativen, der sogenannten Kreativen, also sagen wir mal den Aufstand der Freiberuflichen oder der Solopreneure dann sprechen, das ist ja, sagen wir, auch ein sagen wir, schwieriges Unterfangen und vielleicht auch ein sehr, sehr komplexes Unterfangen. Aber vielleicht ist es ja auch ein generelles Problem auch der Netzszene, dass sie sich so schlecht politisch organisiert. Das ist ja, sag mal, an vielen anderen Stellen schon bemängelt worden, dass man da eigentlich die Lufthoheit verloren hat in den netzpolitischen Debatten. Man hat es an der Vorratsdatenspeicherung gesehen, man hat es beim Leistungsschutzrecht gesehen. Also insofern hat auch da die Politik aufgeholt und die Netzszene als Stichwortgeber ist so ein bisschen runtergefallen und war ja nie ein monoliter Block. Insofern ist es vielleicht auch Schuld, ein bisschen vielleicht auch der Naivität in diesem netzpolitischen Diskurs.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Wir haben natürlich mit, ich sag mal, das sind natürlich im positiven Sinne Nerds, ja. Also das heißt, die haben, das sind sehr oft in der IT-Szene brillante Typen, die auch sich verwirklichen wollen. Und da natürlich auch gerne mal Nachteile in Kauf nehmen, ja. Und dann leider oft zu spät entdecken, dass die Nachteile vielleicht auch überhand nehmen.
Mhm. Christian fragt gerade, ob ich auch auf Facebook streame. Heute mal nicht. Heute mal nicht. Heute mache ich keinen doppelten Livestream. Dann kann ich mich mal mit meinen Armen freier bewegen. Sonst habe ich immer noch ein Stativ hier und so. Aber er hat ja auch jetzt gerade bei Q&A der Google Plus Funktion eine Frage gestellt. Gibt es diesen Aufstand der Kreativen überhaupt? Wo sind da die Signale, die deutlich erkennbar sind? fragt Christian. Na, Herr Christian, die gibt's nicht. Die gibt's.
Nee, sehe ich auch so, ja.
Da gibt es keine Signale, da ist nichts vorhanden. Also ich sehe das selbst in Organisationen, wo auch viele Freie organisiert sind, wie dem Deutschen Journalistenverband, nicht eine klare politische Bewegung, die das mal auf die Tagesordnung bringt. Beispielsweise, das wirst du ja selber kennen, Christian, diesen ruinösen Preiswettbewerb, der von der Auftraggeberseite ausgelöst wird, teilweise sogar über Auktionen, ne, wo man sich dann gegenseitig unterbieten muss, oder so bestimmte Systeme wie bei MyTaxi. Da bekommt ja auch derjenige den Zuschlag, der dann eben den geringsten Preis ansetzt, also wo sich die Taxifahrer dann selber ausbeuten und eigentlich der Gewinner nur MyTaxi ist. Also diese Logiken auch im Matching-System, die sind teilweise eben sehr freiberuflerunfreundlich geregelt. Ne? Also das siehst du eh nicht. Also ich sehe keine politische Formation, nirgendwo. Lutz?
Ja, ich, also ist auch nicht. Ich meine, sowas dauert ja auch. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich habe ja in den 90er Jahren damals eine Fachgruppe im BVB, Bundesverband Informations- und Kommunikationssysteme, gegründet. Und das war damals ein völlig unpolitischer Verband. Und damals ist man dann mit den Fachgruppen des VDMA zum Beispiel zusammengegangen und hat dann erst ist dann erst in einem Prozess wirklich politisch geworden. Heute ist der Bitkom eine gestandene Organisation, die heute auch sehr viel Einfluss auf die Politik hat. Und solche Prozesse dauern aber Jahrzehnte im Grunde genommen. Und das, was ich nicht sehe, ist ein Anfang.
Nee. Christian macht jetzt gerade noch den Einwurf, dass das der Preisdruck, dass der dann auch von den Leistungsanbietern selber kommt, also von den Freiberuflern, die sich dann kannibalisieren. Das ist ja auch eine Realität. Also es findet sich eigentlich immer ein Doofer, der das zu einem Preis macht, wo man es eigentlich gar nicht mehr machen sollte. Ne?
Ja, also, und es kommt natürlich noch was hinzu. Die Unternehmen haben natürlich ein echtes Problem mit der Vielzahl der Lieferanten. Ja, also wenn ich diese Vielzahl von Freiberuflern verwalten will, dann wird es irgendwann mal ziemlich schwierig. Also sagt man, okay, ich gehe vielleicht nur noch über 2-3 Agenturen, die dann auch ihre 30-40% oder was auch immer haben wollen. Und damit erhöht sich der Preisdruck ja nochmal. Also das heißt, ich habe ja wirklich so einen doppelten Engpassfaktor an der Stelle. Und das macht diese Sachen natürlich dann nochmal schwieriger. Also der erste Punkt wäre sozusagen für mich, dass man mal drüber nachdenken könnte, wie kann man eben diesen Flaschenhals umgehen, indem man zum Beispiel, ich sag mal, genossenschaftliche Überlegung anstellt, dass man sagt, okay, wir machen eine IT- oder eine Freiberufler-Genossenschaft und sind dann eben gemeinsam groß genug, um eben die eine SAP Lieferantennummer bei einem großen Konzern zu bekommen.
Ja. Also das könnte man ja auch deklinieren durch alle Branchen, ne? So könnten sich Autoren, Texter, Journalisten organisieren in Genossenschaften, das gebündelt anbieten und nicht nur über eine Plattform, die wiederum diesen ruinösen Preiswettbewerb dann auslöst. Da gibt's ja auch Beispiele, ne? Also das war dann gematcht wird über eine Plattform, aber letzten Endes die Freiberufler dann wieder die Doofen sind, sondern wie du sagtest, eben eine Genossenschaft mit einer klaren Formation und vielleicht auch einem klaren politischen Statement, dass man eben nicht bereit ist, für einen Hungerlohn zu arbeiten.
Ja, also ich sag mal, die Gefahr der Uberisierung lauert natürlich überall. Ja, also das heißt, eben diese Matching-Plattform und ich glaube, wir haben ja auch schon Negativbeispiele gesehen, zum Beispiel bei den Hotels, die heute in der Regel 30% und mehr Plattformkosten haben. Das muss man sich natürlich mal überlegen. Und die Hotels kommen heute, glaube ich, um die großen Anbieter gar nicht mehr drum. Also auch da fehlt es im Grunde genommen, oder hat es damals in der Selbstorganisation gefehlt. Und wenn man dann mal zum Beispiel in die Geschichten der Genossenschaften guckt, dann ist das ja immer aus solchen Situationen heraus entstanden, aus Engpassfaktoren. Ja? Ja. Wenn ich keinen Wohnraum habe, mache ich eine Wohngenossenschaft. Ja, ist heute in vielen Orten gang und gäbe und ist eine ganz hervorragende Art, Wohnraum zu schaffen.
Ja, die Raiffeisenbewegung ja auch genauso. Ne?
Also, ja, genau.
Also aus demselben Gedanken entstanden. Der Christian sagt doch, Genossenschaft, viele der Redaktionsbüros, die ich kenne, wo sich mehrere Kollegen zusammentaten, lösten sich meist binnen 2 Jahren auf. Die fanden keine Einigkeit im Ziel und auch nicht in der Preispolitik. Naja, man kann, sagen wir mal, Redaktionsbüros nicht so ganz mit dem Prinzip der Genossenschaften vergleichen, ne? Also das gibt's schon einen Unterschied. Vor allen Dingen ist auch diese Außenwirkung dann eine andere. Als meine im Redaktionsbüro, wie viel sitzen da, Christian? Vielleicht, weiß ich nicht, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute, ja. Das ist natürlich in der, da erreichen die keine kritische Masse, um wirklich als Genossenschaft was erreichen zu können. Ne?
Ja, und ich glaube, eine Genossenschaft muss bis zu einem gewissen Grad auch depersonalisiert sein. Weil das wissen wir alle, wenn wir mit mehreren Kollegen gleich das Ziel verfolgen, am Anfang sind wir alle euphorisch und das klappt und dann kommen so die kleinen Probleme im Laufe der Zeit. Und wenn ich dann so eine gewisse Größe habe, die so eine gewisse Abstraktionsmöglichkeit oder eine gewisse Abstraktion erlaubt, dann sieht das, meine ich, schon besser aus. Ja, und ich meine, die Bauern schaffen das doch auch. Also wenn ich, ich nehme immer gerne das Beispiel, wenn ich heute in den Supermarkt gehe, komme ich an Ala überhaupt nicht vorbei. Das ist eine Bauerngenossenschaft. Das sind, ich glaube, 1.500 Bauern organisiert. Die drängen teilweise auch andere große Unternehmen, weil die sich einfach sehr, sehr gut organisiert haben. Richtig. Ja. Und letztlich dann vielleicht auch ein paar Cent mehr an Milch verdienen als der Bauer, der eben nicht in so einer Genossenschaft organisiert ist. Müllrahmen ist das nächste Beispiel.
Aber die haben natürlich durch ihre Größe schon einen anderen Aggregatzustand dann erreicht. Ja. Also,
die brauchen natürlich eine gewisse Verhandlungsmacht.
Ja, ja.
Da muss ich hinkommen.
Ja,
also Größe ist ein Faktor.
Genauso wie bei der GLS Bank ist auch nach dem Genossenschaftsprinzip organisiert. Mit dem Ziel, da wirklich nachhaltige Projekte finanziell zu fördern, und die Genossenschaften haben da auch klare Zielsetzungen, treffen sich dann einmal im Jahr dann zur Hauptversammlung oder zur Generalversammlung, wie sie da heißt, bei der GLS Bank, und dann hört das auf mit diesen kleinen persönlichen Animositäten, ne? Weil man dann vielleicht weil das, sagen wir mal, ein bisschen anonymer zugeht, ein bisschen, dass man nicht nur einen hat, der stänkert und der dann alles umkippen kann, wie bei einer Redaktionsgemeinschaft vielleicht von 4, 5 Leuten. Wenn da einer stänkert, dann kann der ganze Laden auseinanderfliegen. Ne?
Und es ist professionalisiert. Den Vertrieb macht jemand, der Vertrieb macht, Erfahrung im Vertrieb hat. Und Marketing macht auch ein Profi. Ja? Mhm. Gibt es einen Profi für Freiberufler-Marketing? Ich wüsste jetzt keinen spontan. Nee. Ja.
Gut, Christian sagte eigentlich, Christian, du reagierst, Jenny, komm doch dann einfach in den Hangout, also den Link findest du auf Facebook, ja. Zusammenhalt und Einigkeit sind wichtig. Guck mal, bei den IGs, meist werden die Ziele zu kleinteilig und die kriegen dennoch keine Durchsetzungskraft. Es läuft meist auf sehr kleine Lösungen raus, Unzufriedenheit. Bauern, da gibt es verflucht viele Genossenschaften, die nicht gut durchkommen. Schaut euch mal die Milchbauerngenossenschaften in den Regionen an. Eher die Marketinggemeinschaft klappt. Milchbauern, oh gut, die Milchpreisproblematik. Ja,
da muss man natürlich auch sehen, bin ich eine Produktionsgenossenschaft oder bin ich eine Marketinggenossenschaft? Das sind schon zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe.
Ja. Gut, aber sag mal, Genossenschaftsprinzip ist eine Geschichte. Die andere Sache, die mir eben auch immer auffällt, ist, dass, also wenn, sag mal, netzökonomische Prinzipien, sag mal, auf altes Denken treffen. Das, was wir auch mit dem Sattelberger diskutiert haben, oder wie wir auch diese Geschichte da jetzt kommentiert haben zu den zwei Unternehmensberatern, die, sag mal, aggressive Führungskräfte bei der Digitalisierung gefordert haben, ist halt dann auch schon so ein bisschen ein Generationenproblem, dass man das nicht so ganz ernst nimmt mit der Kultur der Beteiligung. Und dass man Fairness zeigt und dass man natürlich auch für eine gute Leistung ein gutes Honorar zahlt, wo ich gesagt habe, naja, das neue Denken, was man auch in der Crowdfunding-Bewegung sieht, trifft halt auch eben immer noch auf das alte Denken. Das ist auch noch ein Problem, was wir haben. Vielleicht das größte.
Ja, ja. Also das Problem ist ja, dass Unternehmen immer nach dem wirtschaftlichen Prinzip handeln. Ja, also bei gegebenem Mitteleinsatz den Output zu erhöhen oder einen bestimmten Output mit minimalem Mitteleinsatz zu generieren und eben das Gewinnprinzip, das eine große Rolle spielt. Und wenn wir über solche Dinge nachdenken, dann kommen wir sehr schnell auf so eine normative Ebene. Wofür sind denn eigentlich Unternehmen da? Ja, welche Rolle spielt ein Unternehmen in der Gesellschaft? Welche Verantwortung hat sie gegenüber Mitarbeitern, ihren Lieferanten, also Freiberuflern und so weiter und so fort? Und ich glaube, da müssen wir auch eine Wertdiskussion herbeirufen. Ich meine, wir sprechen überall über Wertdiskussion, aber wenn es so in die grundsätzlichen Aspekte geht, warum Unternehmen existieren, warum sie erfolgreich sind, auch was der überhaupt ausmacht, da fehlt uns diese Diskussion im Moment.
Also auch das, Gesellschaft, meiner Meinung auch das, was Sammer Sattelberger sagt, dass es noch gerade auch bei den Wirtschaftsmedien eher so einen schönen Wettermodus gibt. Klar, wenn es dann großen Skandale gibt, wie beim bei der Software-Schummelei von VW, stürzen sich alle drauf. Aber in den normalen Zeiten schaut man schon mal ganz gerne drüber weg, was eigentlich in diesen Organisationen wirklich los ist. Also zum Beispiel diese Befehlskultur bei VW ist ja nicht erst seit gestern ein Problem, sondern liegt ja schon Jahrzehnte zurück, auch wie der Aufsichtsrat bestellt ist und das VW-Gesetz, welche Rolle das Land Niedersachsen spielt etc. Aber da bin ich auch der Meinung, dass Wirtschaftsjournalisten zu sehr am Schreibtisch klemmen und nicht sehr, sehr, sehr gute Rechercheleute sind.
Ja, und teilweise auch Angst vor der Tiefe haben, glaube ich. Also ich hatte gerade eben noch eine Diskussion mit einem ehemaligen Vorstandsmitglied der DPA, ein ganz alter Haudegen in der Branche, und der dann auch seine Branche da an der Stelle beklagte, der sagte eben, dass da die Bereitschaft, eben auch mal in die Tiefe zu gehen, um mal die Dinge kritisch zu hinterfragen, eigentlich so hinter dem Aspekt produzieren zu müssen, zurückfällt.
Ja.
Dieser kritische Journalismus, ja, der fehlt, den gibt es, aber das sind einsame Inseln.
Gut, wenn ich mir jetzt einmal das Netzwerk Recherche angucke, wo die investigativ recherchierenden Journalisten sich organisieren, da gibt es schon durch eine ganze Reihe von guten Leuten wie den Thomas Leif und einige andere, aber das sind alles keine, also ich kenne keinen einzig guten investigativ recherchierenden Journalisten auf der Wirtschafts-, auf den Wirtschaftsseiten. Also da fällt mir jetzt keiner spontan ein.
Mhm. Ja? Nee, jetzt spontan wird mir auch keiner einfallen.
Ja, Leyendecker streift natürlich dann schon mal auch die Wirtschaftsspalten, weil er dann sich dann irgendwie Siemens vorknöpft, die Korruption bei Siemens oder bei anderen Organisationen, oder ich glaube bei VW war er auch ziemlich aktiv bei den Geschichten mit Peter Hartz. Aber er ist halt kein klassischer Wirtschaftsjournalist und bleibt dann eben bei diesen Themen nicht am Ball, sondern wenn dann danach irgendwie ein Ministerskandal lauert oder er irgendeine Korruption im Kanzleramt dann aufdecken kann, dann springt er da halt rüber. Es fehlen halt
bisschen, also, ne? Das sehe ich auch im Moment eher bei den Öffentlich-Rechtlichen, aber die haben natürlich nicht die Formate, in die Tiefe zu gehen.
Ja, genau. Ja, vor allen Dingen, und wenn sie dann gute Sachen machen, kommen sie dann eben so kurz vor 24 Uhr, ne?
Ja.
So bei die Story beispielsweise, ja.
Ja, genau.
Hier kam jetzt gerade noch ein Einwurf. In den großen Organisationen muss man erst einmal auf die Einkaufsliste kommen, dann entscheidet der Zentraleinkauf über den Preis.
Jo. Ja, ist so. Ich brauche zuerst mal eine SAP-Nummer. Ja. Und genau. So, dann wird verhandelt.
Genau.
Also dieses Spiel habe ich ja auch immer wieder erlebt früher. Und das ist natürlich auch manchmal ein mühsames Spiel. Und das Schlimme ist ja, diese Zeit der Verhandlung wird nicht bezahlt. Wenn ich ein 3- oder 5-Millionen-Projekt habe, dann steckt das da drin. Aber wenn ich ein kleiner Freiberufler bin, der da ein paar Tage abrechnet, steckt es eben nicht drin.
Ja, übrigens bei Konzernen wie VW geht es sogar bei den Kommunikationsdienstleistungen nach dem Lastenheft. Ne?
Ja.
Also selbst wenn du dich bewirbst für ein Projekt, musst du so nach Lastenheft Grundstruktur deine Angebote machen. Also als ob du quasi die Frontend-Entwicklung für den Golf machen willst.
Oder so. Ja.
dann hat der Franz Peter noch einen Einwurf gegeben hier. Warum sollte mit den Freelancern besser umgegangen werden als mit den Mitarbeitenden in den Unternehmen? Zuerst kommen die Kosten, der Preis, da in vielen Fällen die Qualität nicht vergleichbar sind. Also man
ja, aber die Mitarbeiter im Unternehmen sind ja meist organisiert, ja. Die haben auch meistens eine bestimmte Position, die ihnen auch durch die feste Position im Unternehmen und Insiderwissen, also jetzt nicht im Börsensinne, sondern im Sinne von Prozessen, dass die natürlich in der Regel eine relativ starke Position haben im Verhältnis zu den Freiberuflern.
Mhm. Also das stimmt zumindest bei großen Mittelständlern und natürlich Konzernen. Dann gibt es natürlich auch Betriebsräte etc. etc. Und da spielen natürlich auch die Gewerkschaften noch eine größere Rolle. Also insofern stimmt das, glaube ich, nicht so ganz, was der Franz-Peter da gesagt hat. Aber kommen wir nochmal auf die Gewerkschaften zurück. Denen wird ja schon lange vorgeworfen, dass sie eigentlich nur eine Interessenpolitik betreiben für die Arbeitsplatzbesitzer sozusagen. Also für die, die im System noch drin sind. Ne? Für die Arbeitslosen machen sie nichts und für die Freelancer machen sie eigentlich auch nichts, weil es irgendwie nicht so ganz der Gewerkschaftslogik entspricht. Müssten die Gewerkschaften nicht ganz, ganz schnell netzökonomische Kompetenz sich aneignen und sich da anders aufstellen oder vielleicht auch die Freelancer anders anzusprechen?
Also ich komme ja aus einer alten Gewerkschafterfamilie. Mein Vater war Gewerkschafter, Großvater war Gewerkschafter. Ich glaube, der wird sich heute im Grabe umdrehen, mein Großvater, weil ja. Der immer auch so eine gesellschaftliche Perspektive gehabt hat. Ja. Und wenn ich das eben sehe, das fehlt. Man betreibt Klientelpolitik, wie fast alle Organisationen Klientelpolitik betreiben. Ja. Und ich glaube, die Gewerkschaften müssen einfach sich dieser neuen Welt öffnen. Und das sehe ich leider nicht. Ja, es gibt ein paar zarte Pflänzchen in der Böckler-Stiftung, wo einige wirklich interessante Sachen gemacht werden. Aber das ist dann auch wieder so eine Insel in der Gewerkschaftswelt.
Ja, also die machen ganz gute Studien, haben ganz gute Wissenschaftler an Bord. Aber das schwappt dann auch nicht so richtig rüber in die Basisarbeit der einzelnen DGB-Gewerkschaften. Ne? Also meine Mutter hat ja übrigens auch beim DGB gearbeitet.
Ah, okay.
Und mein Vater war da auch.
Also bei mir ist es ja, ich bin ja, also mütterlicherseits komme ich aus einer Unternehmerfamilie und väterlicherseits aus einer Gewerkschafterfamilie. Das ist so eine interessante Spannung. Ich sehe immer beide Welten und versuche die auch immer irgendwie übereinander zu kriegen, was nicht immer ganz leicht ist.
Ja, absolut. Der Christian macht jetzt nochmal einen Einwurf. Naja, die Sendezeit, also kurz vor 24 Uhr mit den investigativen Formaten, ist ja heutzutage nicht mehr das Problem. Die Leute können ja gucken, wann sie wollen. Die Frage ist ja, wollen die diese Geschichten in einer größeren Zahl anschauen? Es bleibt dann wohl nur noch der Longtail. Naja, bei den öffentlich-rechtlichen Sendern hast du nicht so ganz recht, Christian. Da gibt es die Pflicht zur Depublizierung, ne? Und dann ist es halt nach einer Woche raus aus der Mediathek. Es wäre dann vielleicht schon ganz gut, wenn sie das zur besten Sendezeit dann um 20.15 Uhr oder um 19.30 Uhr mal bringen würden. Und dann auch mal so ein längeres Format, 45 Minuten ist ja die Story, oder vielleicht mal eine Stunde. Ja, das hatten sie jetzt bei den Panama Papers, glaube ich, auch immer nur in den späten Stunden gemacht. Ich finde, dass da kommen sie ihrem Grundversorgungsauftrag in der Weise nicht nach. Wie siehst du das, Lutz?
Sehe ich genauso. Also ich glaube, der Bildungsauftrag, der ja ein ganz entscheidender Teil des öffentlich-rechtlichen Systems ist, kommt einfach zu kurz. Also wenn ich 7:45, also ich gehöre ja zu den Leuten, die froh sind, wenn sie bei heute noch nicht Heute-Journal noch nicht schlafen, dann kommt das auch für mich einfach zu kurz. Wenn ich 7:45 mal Fernseher einschalte, schalte ich ihn auch direkt wieder aus, weil außer Sport und irgendwelchen Doodle kommt ja um die Zeit nicht viel. Nee. Ja? Und ich glaube auch, da muss man auch, da sollte man auch öffentlich-rechtlichen auch einen gewissen Druck machen, auch solche Themen in der Primetime stärker zu beurteilen. Das war ja früher mal so,
wenn ich mich absolut erinnere. Und wenn man sieht, welche Formate dann on demand wirklich funktionieren, dann sind es ja doch eher die Serienangebote von Amazon und Co. Also da sehe ich nichts Politisches. Also wenn die dann mal was Politisches ins Programm nehmen würden, ja, dann wäre das ja eine schöne Sache. Also auch mal vielleicht ein investigatives Politformat dann aufnehmen on demand. Und ansonsten haben die Öffentlich-Rechtlichen wiederum das Problem der Depublizierung. Und das müsste sowieso als erstes in die Tonne geworfen werden.
Ja, sehe ich genauso.
Dann würde ich dem Christian recht geben, dann wären die öffentlich-rechtlichen Sender, aber dann könnte der Lutz ja die Mediathek von gestern nutzen. Die wäre dann ja, okay, gut, aber wenn du vom Longtail redest, dann wäre es eben besser, wenn dann auch die öffentlich-rechtlichen Sender vielleicht das auch noch dann prominenter präsentieren mit einer eigenen URL, mit einer eigenen Unterwebseite, Das läuft ja dann in der Mediathek, läuft das dann unter, weiß ich nicht, von A bis Z kannst du dann gucken, ob es dann bei Panorama oder die Story zu finden ist. Das ist halt alles scheiße. Da müssten die öffentlich-rechtlichen Sender dann auch mal eine andere Politik machen, wenn dann diese blöde Depublizierung dann irgendwann weg ist.
Also ich habe ja auch das Problem ganz konkret. Ich erfahre von irgendeiner Sendung, ich sag mal dienstags, und dann habe ich aber erst am nächsten Mittwoch oder Donnerstag die Möglichkeit, das in der Uni mal mit Studenten zu besprechen, für die das sehr interessant wäre. Und das ist
ja schon wieder da. Ja, genau. Genau. Ja, welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Also wir hatten ja mit dem Patrick da eine interessante Diskussion mit Karl Popper und Helmut Schmidt, dass man über Gespräche, alleine über Gespräche eine subversive Injektion für kritisches Denken machen kann. So, was würde dir denn so noch einfallen, so spontan? So mal ein paar Sponti-Ideen.
Sponti-Idee, also auf erstmal, ja, Gespräche unbedingt, reden. Ich glaube, ganz wichtig, kritische Masse. Ja, also wie das die Fahrradfahrer machen, im Prinzip mal die Straßen blockieren. Ja, also ich nehme das jetzt mal als Beispiel. Also das heißt, man muss wirklich auf eine kritische Größe kommen. Dafür sind die Plattformen noch eigentlich da, aber ich sehe es nicht. Ja, es gibt ja auch in diesen Szenen ganz viele Inseln. Da gibt es eine Gruppe auf Xing und wieder eine auf LinkedIn. Und manche sind in allen Gruppen, aber das sind die allerwenigsten. Und die meisten haben sowieso keine Zeit, sich darum zu kümmern, ja, weil die stecken halt bis über beide Ohren in Projekten und dann wird das ganz schnell auch ein Teufelskreis, dass es eben nicht passiert.
Klar.
Man denkt ja auch immer nur darüber nach, wenn man kein Projekt hat.
Genau, oder wenn man gerade freigesetzt wurde, wie ich. Ja. Ja. Naja, ich habe ja auch schon vorher darüber nachgedacht, aber die Diskussion kam ja dann auf in dieser Geschichte damit. Bordreport. Ich hab mir jetzt auch nochmal hier diese wirklich hervorragenden Bücher von Philipp Felsch und dem Ulrich Raulf mal vorgeknöpft, Der lange Sommer der Theorie, das ist von dem Felsch. Über die
68er. Auch irgendwo, ja.
Genau, und ja, über den Ulrich Raulf. Wiedersehen mit den 70ern, die wilden Jahre des Lesens. Und da muss man schon sagen, da war was anderes los. Das war eine ganz andere, da war ein ganz anderer Humus da, ne? Also von Verlagen, von studentischer Bewegung, von den neuen sozialen Bewegungen, von natürlich den Vorläufern der Grünen, die dann irgendwann dann zu den Grünen wurden, Ende der 70er. Und die ganzen kleinen, richtig guten Verlage wie Merve und Co. Und natürlich die Stichwortgeber von Foucault bis, wen habe ich jetzt hier noch genannt? Michel de Certeau, also Kunst des Handelns, also die Taktik der kleinen Schritte, wie also Konsumenten revoltieren können und so eine Sachen. Das gibt's viel zu wenig mittlerweile.
Ja, aber ich glaube, Beck hat das sehr schön dargestellt, Individualisierung. Also das heißt, unsere Gesellschaft individualisiert. Ich schaue nicht nach den Problemen der anderen. Und natürlich die Medien tragen dazu bei. Ja, geh mal durch eine Fußgängerzone und dann siehst du die Kids alle nur noch auf ihrem Bildschirm gucken und Pokémon jagen. Und das ist ja die perfekte Individualisierung. Teile und herrsche. Ja, das ist ein Herrschaftssystem da letztlich auch.
Ja.
Und diese absolute Individualisierung ist natürlich, hat viele Vorteile und ich habe da ja auch immer dafür gekämpft. Aber auf der anderen Seite, wenn wir es nicht schaffen, so ein Layer dazwischen uns zu legen, dann wird es richtig problematisch. Ja, dann sind wir nämlich alle nur noch Einzeltäter und haben im Grunde genommen das eigentliche Netz, nämlich das soziale Netz, wird dann zunehmend kaputt. Weil das ist ja eigentlich auch nur eine Simulation eines sozialen Netzes, was wir in den sozialen Netzen sehen.
Absolut, klar. Also es ist auch die Illusion der Gemeinsamkeit, ne?
Ja.
Die dann sehr, sehr schnell zersplittert, wenn an der einen oder anderen Stelle dann irgendeine Empfindlichkeit dann ins Spiel kommt, selbst für die heutige Runde, dass man dann irgendeinen Termin nicht hält, dass man dann beleidigte Leberwurst spielt oder was auch immer. Also das bricht halt sehr, sehr schnell zusammen, ne? Ja. Was du sagtest dann mit den privatisierten Öffentlichkeiten, dass man, darüber habe ich jetzt ja auch schon geschrieben und werde mich wahrscheinlich auch bei einem Forschungsprojekt bewerben, zusammen mit Fraunhofer IAO, welche Konsequenzen das hat, diese Zersplitterung der Öffentlichkeiten, sich auch da politisch zu organisieren. Ja, ne? Diese Fragmentierung ist schon ein Problem.
Ja, wir haben eigentlich, ich glaube, wir haben eine Fragmentierung der Mitte und auf der anderen Seite an den Rändern eben starke Fliehkräfte, wo es dann sich doch wieder verdichtet. Mhm. Ja, das ist ein gesellschaftliches Problem. Also ich glaube, diese Fragmentierung, das ist ein Problem der gesellschaftlichen Mitte.
Genau, und an den Rändern organisieren sich halt dann die Radikalinskis, ja, die mit ihren starken...
Blöd, aber einfach, ja, oder einfach aber blöd, wie man das sehen kann, ja. Ja. Das ist einfach das Problem, ja.
Ja, ja. Das ist so ein bisschen auch der Effekt, wie du sagtest, mit Pokémon Go, also ein bisschen wie im Römischen Reich mit Brot und Spiele, ne?
Ja, ja.
Nur, dass es vielleicht jetzt nicht so bewusst ausgelöst ist, ne, durch den römischen Kaiser, aber der Effekt ist mehr oder weniger derselbe.
Der gesellschaftliche Effekt, aber auch Fußball. Fußball ist noch eine der wenigen Dinge, die wirklich verbindet. Ja.
Ja, ja.
Zum Beispiel, der Christian Spanek wird mir das sagen, wenn man durch Borkum heute geht, dann ist ja an jedem Haus eine Fußballfahne inzwischen. Das hat sich ja auch in den letzten Jahren deutlich vermehrt. Und das verbindet noch. Also Fankulturen spielen dann natürlich eine ganz große Rolle. Ja. Aber das ist natürlich auch immer nur so Brot und Spiele. Ja. Es ist eigentlich nur eine Simulation von Gemeinschaft.
Ja, eben. Also da darüber wollte ich auch nochmal schreiben, wo wir immer glauben, im Social Web irgendwo ja so eine einheitliche Basis zu haben, und wie schnell sich das dann halt verflüchtigen kann, dass man halt merkt, Mensch, das ist letzten Endes nichts Stabiles, darauf kann man dann auch nicht aufbauen. Da müsste dann schon ein bisschen mehr kommen. Aber der Franz-Peter schreibt, welche Möglichkeiten gibt es denn, sich zu organisieren? Freelancer gibt es in verschiedensten Berufen und ich finde sie weltweit. Gewerkschaften scheinen nicht zu funktionieren. Und Mindestlohn und Mindestsozialleistungen für Freiberufler, sollte man die irgendwie gesetzlich verankern? Was meinst du?
Also ich sage meinen Studenten immer, geht in die Partei. Ja, also ich war als Jugendlicher ja auch in der Partei. Ihr glaubt nicht welche, aber das ist, sage ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich versuche auch meine Studenten da immerhin zu motivieren, seid politisch aktiv. Und ich glaube einfach auch, dass die Freiberufler in den Parteien Gesicht zeigen sollten. Das sind ja genau die man da nicht findet. Oder nur in Ausnahmefällen.
Ja, ja.
Also man schaut sich nur die Zusammensetzung unseres Bundestags und unserer Landtage an. Ja, außer Juristen sieht man da keine Freiberufler.
Ja, das stimmt. Also,
und bei Juristen ist das ein Karrierepfad. Ja.
Juristen, Lehrer, Polizisten, also ich war ja auch mal in der Kommunalpolitik tätig, in meiner Fraktion, ja, dominierten eigentlich die Beamten und die Juristen, ja. Also für die Beamten war es cool, die haben immer schön dann einen Tag frei bekommen. Jede Stunde, die sie im Ausschuss gesessen haben, ist ihnen dann immer gut geschrieben worden. Und alle anderen, also ich war dann halt Student, ich hatte halt die Arschkarte. Wenn halt dann Stadtratssitzung bis nach 24 Uhr geht, hast du halt Pech gehabt. Ne? Der Polizeibeamte hat dann einen Tag frei bekommen. Ne?
Und jetzt überleg mal der Freiberufler, der heute bei BMW und morgen bei, weiß nicht, in Hamburg im Hafen auf dem Projekt ist. Ja, der kann sich da gar nicht engagieren. Beziehungsweise es gibt in diesen Parteien eigentlich kein Fenster für diese Leute.
Nee.
Ja, weil Social Media oder so, ja, ein bisschen. Ja. Aber es gibt ein paar interessante parteipolitische Gruppen, keine Frage, auch im Social Media Bereich.
Aber vielleicht müsste man sich das dann, vielleicht müsste man, muss man das auch so machen, wie das jetzt der Thomas Sattelberger macht. Einfach eine der vernünftigen kleinen Parteien, jetzt kann man ja sagen, ob sie vernünftig sind oder nicht, aber über FDP oder die Grünen vielleicht, ja.
Ist auch eine kleine Partei und so.
Sorry. Ja, aber weißt du, bei der SPD und bei der CDU, da gelten auch noch dieselben Kriterien wie bei den Kaminkarrieren der CEOs,
ja.
Mit den Seilschaften, die sich da organisieren. Und ich glaube, das sieht man ja an dem Metzger, ne? Der kam ja von den Grünen. Oswald
Metzger, ja.
Metzger, genau. Der hat halt den Fehler gemacht, zur CDU zu gehen. Und dann auch noch zur CDU Baden-Württemberg. Und der ist halt abgerutscht, weil er sich halt gegen die Altvorderen, diese Oettinger-Gang, nicht durchsetzen kann. Und die sitzen in allen Kreisverbänden, die sitzen beim Landesparteitag, am Bundesparteitag sind sie gut organisiert. Gegen die kommst du nicht an, ne?
Ja, ist richtig.
Also insofern vielleicht dann...
Ja, also ich glaube auch, vielleicht gibt es ja sowas wie eine Freiberuflerpartei. Ne?
Ja, genau.
Oder zwei.
Ja, aber vielleicht setze ich ja auch Thomas Sattelberger durch und wird dann unser Stichwortgeber im Bundestag. Und wer weiß, was er dann anstrebt, wenn es dann zu einer Regierungskoalition käme.
Ja, wäre nicht der Schlechteste.
Genau, dann haben wir zumindest wieder einen neuen Fixpunkt. Ja, fluide Kompetenznetze, die nur so lange Bestand haben, wie Werte und Ziele übereinstimmen. Daher ist es schwierig. Genau, ja, aber das hat aber Franz-Peter jetzt auch hier geschrieben.
Also, okay.
Franz-Peter Staudt. Daher ist es schwierig, eine gemeinsame, schlagkräftige Organisation zu bilden. Ja, da sind wir uns sicherlich einig. Liegt es nicht auch am Wesen des Freiberuflers, sich eben nicht organisieren zu wollen? Das sind doch die Leute, die jenseits solcher Strukturen arbeiten wollen. Ja, ja, klar, das ist halt ein Widerspruch, ne?
Also, ja, das hat Marx ja schon im Prinzip erkannt, wenn ich ihn dann noch richtig in Erinnerung habe. Ja?
Ja.
Das ist eben nicht organisieren und das hat er ihm ja dann auch zum Vorwurf gemacht.
Ja, klar, aber dann, ich glaube, die Lydia Krüger hat das letzte jetzt geschrieben, dass sie sich nicht organisieren wollen. Klar, die wollen eben nicht in Vereinsstrukturen tätig sein. Ich hasse auch Vereinsmeierei, ja. Weißt du, das fängt ja schon bei drei Leuten an. Ich glaube, zwei oder drei brauchst du, um einen Verein zu gründen. Und dann hast du schon einen Schatzmeister, einen Vorsitzenden, brauchst du schon eine Hauptversammlung machen, ne? Und schwupp hast du Vereinsmeierei. Ich hasse das auch für die Pest, ne?
Ja, aber das ist Vereinsrecht.
Ja, das ist Vereinsrecht, genau. Aber natürlich jede Art der Interessenorganisation ist dann schon eben ein Problem und entspricht eigentlich nicht dem Naturell des anarchischen Freiberuflers. Klar.
Ja, aber die NGOs haben auch irgendwann mal erkennen müssen, dass sie ein Organisationsdefizit haben. Und die NGOs haben dann sozusagen ihre Interessen professionalisiert gebündelt und heute sind die NGOs eine ganz wichtige Macht global.
Absolut, und in allen Facetten, ob das jetzt einmal Umwelt ist wie Greenpeace oder eben Amnesty International in Fragen der Menschenrechte oder weiß ich halt jetzt ein bisschen mehr, Römerliga als Sozialverband, wo jetzt Miljana tätig ist als Kommunikationschefin, das ist schon, die haben in den letzten Jahrzehnten sich richtig gut professionalisiert.
Ja.
Und die Frage ist halt, es gibt ja schon einige Verbände, die beispielsweise Community Manager vertreten im Social Web. Es gibt alle möglichen Organisationen, OWL, wo sich die Social Media Szene organisiert hat. Die müssten vielleicht noch einen Schlag Politik da reinhauen, ne?
Ja, das glaube ich auch. Und
die unterhalten sich dann halt über die neuesten, Möglichkeiten jetzt auch bei Instagram Snapchat zu spielen und so ein Kram. Also man merkt das ja so mal, was in den Marketingforen da hoch und runter diskutiert wird. Die müssten halt politischer werden. Ne?
Ja, glaube ich auch. Ja. Und de facto, wenn man sich heute mal die Weltbühne anschaut, dann haben wir eigentlich zwei große Blöcke. Das eine sind die Unternehmen, das andere sind die NGOs. Und Politik spielt ja eigentlich eine relativ kleine Rolle inzwischen. Ja?
Genau.
Und ich glaube, und warum sollen sich unsere Freiberufler nicht mit amerikanischen Freiberuflern und englischen Freiberuflern zusammentun, um einfach mal eine Plattform auch zu schaffen, weil die Probleme sind die gleichen.
Ja. Aber müssten dann vielleicht auch die Ikonen, die es ja mal auch in dieser Szene gibt, dieser Stichwortgeber, müssten die nicht dann vielleicht auch mehr Bereitschaft zeigen, sich auch zu organisieren und nicht nur irgendwelche Bücher zu veröffentlichen und in Talkshows zu sitzen, sondern dann vielleicht auch den nächsten Schritt zu machen, zu versuchen, alles mal ein bisschen zu strukturieren und da vielleicht mehr Schlagkraft zu bekommen, zum Beispiel auf so einem Format wie der Republika beispielsweise.
Ja, ja, ich glaube, dass auf Dauer dieser Darwinismus zu sagen, okay, ich stehe hier und ich habe mein Statement abgegeben und bin in dieser Talkshow, für die Branche nicht unbedingt von Vorteil ist, ja, sondern eher geht es darum, wie heißt das schon, bei den Ökologen Gruppenselektionsprozesse zu erzeugen, also sozusagen das Überleben der Gruppe sicherzustellen. Ich glaube, dann hat man am Ende des Tages, wie sagt man in Köln, da haben wir alle was davon.
Ja, ja. Also man merkt es zum Beispiel bei Markus Beckedahl über Netzpolitik.org, ja, die ja schon eine gewisse Schlagkraft haben, bei der Auseinandersetzung mit dem Generalstaatsanwalt oder mit dem Bundesanwalt, ne? Generalbundesanwalt, ja. Also die Geschichte mit dem Landesverrat etc. Da war er ja in jeder Nachrichtensendung und so. Da merkt man also schon, da ist Schlagkraft drin. Aber es konzentriert sich dann schon auf so Themen wie Datenschutz, Netzneutralität etc. Da sind noch so 3-4 andere Randbereiche, aber mehr ist es nicht.
Ja, das sind ja eigentlich im Grunde so periphere Themen, wenn man das Gesamtbild dann sehen würde.
Eben.
Man kommt eigentlich nicht in die Mitte rein. Ja, also das die Themen, die eigentlich typischerweise die Parteien besetzt haben.
Ja.
Dann wären wir wieder da.
Ja. Genau. Gut, aber da ist dann halt NGO-Prinzip gefragt, dass man dann eben die Giftpfeile dann auch in die großen Organisationen reinschießt. Du selber sagst ja, gerade wenn es da mal um Umweltschweinereien geht oder das, was Greenpeace so aufdeckt und sich wirklich mit den Giganten dann auseinandersetzt, mit Shell und Co., dass natürlich da schon eine Sprengkraft drin ist und man kann sich zur Wehr setzen.
Ne? Ja, und ich meine, da gibt es ja so eine Professionalisierungsschaukel. Ja, also das heißt, beide Seiten werden immer professioneller, immer besser, was natürlich dazu führt, dass die in dieser Schaukel nicht mitschwingen, ja, dass die zurückbleiben.
Ja, ja.
Ja, wer die Themen laut nach vorne bringt, der wird auch gehört und da passiert auch was. Und welche Themen eben nicht nach vorne bringen, wird schwierig.
Gut, ich habe ja jetzt natürlich dann auch ein paar Hinweise gegeben, so ein bisschen die dadaistische Variante, so alltagstaugliche Subversion, die man dann also betreiben kann, die Taktik der kleinen Schritte, Revolten im Alltag, da ist ja mal einiges möglich. Diese Diskussion sollten wir gleich mal auch fortsetzen. Ja. Was haben wir an kleinen Schweinereien oder Stänkereien halt möglich? Schweinereien sind es ja nicht, Stänkereien. Oder wie man eben auch durch Humor, durch Satire, durch zugespitzte Kolumnen, wie ich es ja auch versuche mit verschiedensten Mitteln, dass man da schon natürlich Dinge anspitzen kann, wie beispielsweise, also man merkt ja auch, welches dünnes Nervenkostüm zum Beispiel Berater haben, ja. Also wenn du die mal ein bisschen härter anpackst, dann spielen die direkt beleidigt die Leberwurst und können sich gar nicht wehren, weil sie irgendwie nicht durch die 68er-Zeit sozialisiert wurden, ne? Ja. Also es ist immer auffällig.
Ja.
Die sind unpolitisch, aber umso besser, umso leichter kann man sie angreifen, ne?
Ja, ist richtig.
Also ich hab ja, sag mal, mit meinem Studium 79 begonnen an der FU Berlin. Und da waren ja noch so die Ausläufer der 68er Jahre zu spüren. Vor allen Dingen dann nachher bei der Professorenschaft dann, ja, die den Marsch durch die Institutionen da schon geschafft hatten. Und das war eigentlich eine gute Schule, weil man da sehr, sehr stark politisiert wurde. Und mit diesem Fund kann man doch dann wirklich gegen die Konzerne und gegen die Manager-Bubis und diese Beraterpinsel kann man super vor.
Man muss ja nicht immer gegen, man kann auch gemeinsam. Nein. Ja, also ich glaube, es ist immer beides, ja.
Ja, natürlich. Ich meine nur, also,
Sensibilität schaffen auf jeden Fall, Themen überhaupt mal ansprechen und zu sagen, um mal einfach dann, wenn man ein Thema angesprochen hat, mal die Ohren aufzumachen, wer ist denn noch da draußen, der das gleiche Problem hat? Und ich glaube, darüber würde man auch sehr viel bewegen. Ja, und ich meine, wenn wir uns heute, was du richtig sagst, die Ökologiebewegung anschauen, das waren ja damals in Anführungsstrichen Spinnerte, ja, und das sind die kleinen Schritte, ja, der Marsch durch die Institution und so weiter, die heute doch in vielen Bereichen zu einem massiven Umdenken geführt haben. Und wir werden das in anderen Bereichen auch erleben, ja.
Ja.
Nur man braucht auch Geduld, ja, also politische Prozesse gehen nicht von heute auf morgen. Und da muss man sich auch darüber im Klaren sein. Ich habe eben schon gesagt, 10 Jahre.
Ja, dann stellt sich jetzt die Frage, wer baut die Schaukel, wer schaukelt und wer treibt an, gibt Schwung? Naja, das versuchen wir ja gerade, Franz-Peter, da ein bisschen Schwung zu geben. Vor allen Dingen, der Witz ist ja, wenn es, sag mal, also diese Diskussion, die in den Ende der 60er, 70er Jahre und in den 70er Jahren geführt wurden, gegen Utopien zu entwickeln, gegen Öffentlichkeit, gegen Kulturen, also Mehringhof in Berlin und solche Geschichten, entsprechend kritische Verlage aufzubauen, die Möglichkeiten gegen Öffentlichkeiten zu organisieren, sind ja heute viel fantastischer als in den 70er Jahren.
Ja.
Viel einfacher möglich, ne? Also man kann.
Aber ich glaube, es gibt eben auch so eine Vielfalt, so eine Kakophonie. Du hast für alles ein Thema. Und wenn jemand A sagt, sagt garantiert jemand B und jemand C und so weiter und so fort. Und ich meine, das ist natürlich auch ein Mittel der politischen Kommunikation, sowas zu zerfasern und letztlich darüber die Kommunikation auch kaputt zu machen. Da muss man natürlich auch sehen. Ja? Also solche Spielchen finden ja permanent statt. Ja? Ich brauche nur genug Komplexität. Er hat Luhmann mal in einem Brief an Jean-Paul Mathurin gesagt, ich muss einfach nur genug Komplexität erzeugen und warten, bis mir das um die Ohren fliegt.
Ja, klar, klar. Ja, das ist das Problem, was wir haben. Aber dennoch, früher mussten sie irgendwie so Videokassetten von Haus zu Haus bringen, um sich, sag mal, mit politischen Botschaften wieder auszutauschen. Nachbarschafts-TV gab es in den 70er Jahren schon und solche Geschichten, aber immer politisch initiiert, gerade von den neuen sozialen Bewegungen. Da hätten wir jetzt eigentlich auch mehr Möglichkeiten, aber das hab ich ja mit Hannes zusammen auch in dem Livestreaming-Buch geschrieben und so. Man versucht ja Impulse zu geben, aber so richtig wird der Ball dann doch nicht aufgenommen, ja.
Also ich glaube, die Grundfrage, und um die drücken wir uns gesellschaftlich im Moment enorm rum. Die Frage ist, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben? Jan Dorst hat das mal so schön gesagt, was ist unsere Lieblingswelt? So hat sie sinngemäß gesagt.
Genau.
Also ich glaube, da müssen wir uns mal drüber im Klaren sein. Wo wollen wir überhaupt hin? Was wollen wir denn? Wie soll unsere Welt mit all diesen Möglichkeiten, die wir heute schon haben, aussehen? Ja, wie soll die Welt mit autonomem Fahren aussehen? Soll sie so aussehen, dass mein, 600er Mercedes, dass dann auf einmal das Lenkrad vorne rausklappt? Oder will ich autonome Autos haben? Wem gehören die autonomen Autos? Ja, wer bestimmt, welches kommt? Wer bestimmt, wo ich hinfahre?
Ja.
Also es sind ja ganz viele Fragen. Aber wenn ich diese ganzen komplexen Fragestellungen eigentlich lösen will, dann muss ich immer wieder fragen, wo wollen wir eigentlich hin? In welcher Welt wollen wir leben? Dann weiß ich, wie unsere Unternehmen aussehen sollen, ja, die uns nämlich in diese Welt reinbringen. Dann weiß ich, wie unsere Technologie gestaltet werden soll, die uns in diese diese Welt reinbringt und so weiter. Und ich glaube, das ist eigentlich diese Frage sehe ich überhaupt nicht. Also wir hatten heute auch eine sehr, sehr spannende Diskussion darüber, dass wir eigentlich uns überhaupt nicht darüber im Klaren sind, wofür wir noch stehen. Ja, es ist alles eben zerfasert, komplex, ja, und gerade eben in der Mitte ist eben dieser Erosionsprozess, in der gesellschaftlichen Mitte, während die Ränder natürlich relativ stark zusammenstehen, was Sie eben schon
sagten. Ja, gut, die machen sich vereinfacht. Da gibt es nur die Parole des starken Staates oder des starken Mannes und da wird dann alles projiziert und ansonsten hat man den Sündenbock. Das ist dann halt gewürzt mit Rassismus und oder in der Türkei ist es jetzt der böse Westen und weiß ich was. Also es sind ja letzten Endes sind es ja immer diese Stigma-Geschichten, die eigentlich auch in den 20er Jahren immer schon gut funktioniert haben und wo es dann letzten Endes dann autoritäre oder faschistoide Regime sich dann irgendwann geformt haben. Das ist leider immer noch auf der Tagesordnung. Ne?
Ja. Also wir hatten heute eine sehr, sehr spannende Diskussion von meinem ehemaligen Schulleiter, das ist ein promovierter Historiker, und der hatte gerade die Welt, den Stand der Welt, also auch so ein bisschen aus der Geschichte, hat da einen Text gehabt von Burckhardt, 130 Jahre, glaube ich, alt dieser Text, und der sich mit dem Zerfall von Hochkulturen auseinandergesetzt hat.
Ja.
Und manchmal ist es nur ein kleines Rädchen, das gedreht werden müsste. Ja? Also der hatte dieses Beispiel der Reformation. Hätte die katholische Kirche damals nur ein geringes Veränderungspotenzial gehabt und nur ein paar kleinen Stellschrauben gedreht, hätte es die Reformation wahrscheinlich nie gegeben.
Genau,
und ich glaube,
Abschaffung des Ablasshandels.
Ja, genau. Das sind ja eigentlich nur kleine Stellschrauben. Und das ist oft so. Wir stehen da wie diese Ochse vom Berg und eigentlich haben wir schon naheliegende Lösungen.
Ja.
Wir müssen nicht so viel verändern. Unsere Welt ist schon okay im Großen und Ganzen. Ja?
Ja.
Nur halt an ein paar Stellen läuft es halt nicht. Ökologie, Umweltverschmutzung, Städte funktionieren nicht optimal, aber sie funktionieren. Bildung und so weiter. Das sind ja immer wieder diese klassischen Themen, wo man eigentlich mit relativ wenig Aufwand relativ viel erreichen kann.
Ja. Ja, da hast du vollkommen recht. Und das, was du sagtest, dass man letzten Endes sich selber dann auch mal klar machen will, mit welchen Gesellschaftsentwürfen geht man da rein? Also was will man eigentlich erreichen? Da sind wir ja dann beim Thema eigentlich unseres Podcast-Projektes, was wir ja machen wollen. Ne?
Mhm. Ja, genau.
Wenn ich König von Deutschland wäre, ne? Also frei nach Rio Reiser, also quasi Utopien entwickeln und die dann auch mal deklinieren. Ne?
Ja, genau. Was muss man nicht tun, um dahin zu kommen?
Genau. Ja, also das werden wir auf alle Fälle machen, ne? So, weiß ich nicht, alle 4, 6 Wochen so im Soziopod-Rhythmus. Der ist ganz sympathisch.
Ja, genau.
Wie oft machen die das pro Jahr? 4, 5 Mal, ne? So alle 2, 3 Monate
machen. Also im Moment sind sie ja, glaube ich, wieder auf Tournee, sind jetzt 3-mal wieder stationär unterwegs.
Genau. Ja, ja.
Und also ich finde, das ist ein tolles Format und ich glaube, das wird ganz spannend.
Ja, Klaus, schade, hätte mich gerne beteiligt. Beim Einladungslink landete ich auf einem schwarzen Browserfenster. Komisch. Vielleicht hast du auch den falschen Browser aufgemacht. Also hättest du mit Chrome mal probiert. Dann, ich hatte dich auch direkt aus dem Hangout nochmal eingeladen. Aber ist halt Google, ne?
Google Plus. Ja, aber beim Mac muss man ja auch erstmal die Freigaben falsch halten.
Richtig, da muss man noch eine Freigabe und bla bla bla. Ist halt alles ein bisschen doof bei Hangout und eher organisiert. Und Google hat ja da auch in den letzten 2, 3 Jahren nichts mehr verbessert. Eher verschlimmert. Nee, die haben gar nichts gemacht. Ach so, ja.
Ja.
Es ist halt nicht mit jedem Browser kompatibel. Und das hatten wir ja gerade mit dem Tonproblem auch und so weiter und so fort. Ja, also, da wird dann auch von uns was kommen. Dann werden wir das so im Soziopod-Rhythmus machen. Dann gehen wir vielleicht auch irgendwann mal, wenn wir den Grimme-Preis gewonnen haben, dann gehen wir dann auch auf Tournee, ne?
Ja, genau.
Ja. Okay, gut. Franz Peter sagt jetzt zum Abschluss noch, sehe ich auch so, es wird zu viel geschrieben, diskutiert und wenig getan. Ganz konkret, ist jemand hier in diesem Kreis bereit, seine Kompetenz und seine Zeit in eine solche Organisation zu investieren? Ja, das tun wir ja, Franz Peter. Also machen wir ja gerade. Ne?
Ich stelle also, ja immer bei meinen Seminaren die Montagsfrage. Ich frage immer, was wirst du Montag konkret tun? Und
genau.
Da haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit bis nächsten Montag, also jetzt mal 7 Tage überlegen und dann Montag mal irgendwas machen.
Naja, und jetzt werde ich ja auch als Dozent bei euch tätig, ne, bei Seniors. Ja. Und zum Thema Wirtschaftsethik, da gibt es auch sehr viele Anknüpfungspunkte.
Ja, total. Spannendes Thema.
Ja, genau. Ja, vielen Dank, dass du so spontan oder geplant eigentlich für den heutigen Tag dazugekommen bist, direkt nach dem Urlaub. Und die Diskussion bleibt spannend. Und Franz Peter, klar, also du kannst uns ansprechen. Wir sind auch für jede Schandtat bereit. Wir behandeln das Thema ja nicht erst seit gestern. Und wir lassen es auch nicht aus dem Auge. Also da kannst du dich drauf verlassen. Beim Thema Aufstand der Kreativen und der digitalen APO bleiben wir am Ball. Ja. Und mit der subversiven Injektion für kritisches Denken, das machen wir jeden Tag. Der Lutz auch mit seinen Postings auf Facebook.
Ja, und ich diskutiere das natürlich auch immer mit meinen Studenten, weil ich sage den Leute, ihr müsst euch entscheiden, in welcher Welt ihr leben wollt. Wollt ihr funktionieren? Wollt ihr gestalten?
Ja.
Wollt ihr diese Marissa Mayer mit ihren 130 Stunden, die mich heute da wirklich mal wieder auf die Palme gebracht hat? Das ist ein Irrsinn. Ja?
Ja.
Sind wir dafür da, nur sozusagen als Rad in diesem Wirtschaftssystem? Oder ist das Wirtschaftssystem für uns da?
Ganz
dann
genau.
wär die 130 Stunden sehen dann wahrscheinlich anders aus. Ja, deswegen bin ich da etwas anders eingestellt. Ja, ich glaube, wir müssen eben beides haben. Also das heißt, die Wirtschaft ist dafür da, unsere Ressourcen zu verteilen. Ja, und das kann sie am besten. Also die Marktwirtschaft ist dafür am besten geeignet. Aber eben Letztlich sind diese Ressourcen aber nur dafür da, dass die Menschen ein gutes Leben führen. Das muss es am Ende des Tages sein.
20 Stunden pro Tag arbeiten, das schafft niemand.
Ja, ich kenne Leute, die es schaffen, aber die dann oft aufgrund von gesundheitlichen Problemen, weil sie einfach nicht schlafen können.
Ja, gut. Ja. Jetzt kommt der Winfried am Schluss der Diskussion, ja. Winfried, du bist auch so ein Anarcho der späten Minute, ne?
Nee, er ist schon wieder weg.
Er hat jetzt wieder Rückkopplungsprobleme, weil er sich immer noch kein externes Mikrofon gekauft hat. Er muss endlich mal in seiner Hangout-Studio-Ausstattung arbeiten. Aber wir sind jetzt auch am Ende. Winfried, du hättest jetzt darüber von einer Stunde dazukommen müssen. Wir haben jetzt 1 Stunde 10 Minuten diskutiert. Das ist für die YouTube-Länge. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen ja nicht nur kurze Häppchen bringen. Wir wollen die Leute auch dazu zwingen, mal sich einen längeren Beitrag anzuhören und anzusehen.
Und ich freue mich auch immer über Feedback und Input, weil daraus kann ich viel lernen.
Genau. Vielen Dank, Lutz. Und dann beenden wir es. Und
ja, ich bedanke mich.
Am 10. geht es weiter mit einer Live-Hangout-Runde. Und dann geht es jetzt, der ist wieder der Hangout-Crasher, der Winfried. und dann am 11., also guckt einfach auf meine Termine, auch auf Google und Facebook. Und es geht immer bunt weiter. Am 10. mit dem Europäischen Handelsinstitut über den vernetzten Kunden. Dann am 11. ist dann das erste Sommerinterview. Und dann, also in den nächsten Tagen ist einiges los jetzt. Okay, also vielen Dank, Lutz.
Okay, alles klar.
Jo, bis dann. Tschüss.